Bevor es losgeht, hier nochmal ein kleines Gewinnspiel. Das hatten wir vor ein paar Folgen schon mal. Ihr könnt nämlich einmal den Podcast hier, den ihr gerade hört, bewerten bei einer Plattform eurer Wahl und dafür ein Training gewinnen im Wert von bis zu 2000 Euro. Ihr könnt euch ein Training aussuchen von Hello Agile, entweder zum Beispiel ein Kombi-Scrum-Training, Scrum Master und Product Owner an drei Tagen, ein Lego Serious Play Facilitator-Training, eine New Leadership-Ausbildung oder den OKR-Coach, also alles, was wir auf der Hello Agile-Seite so anzubieten haben. Und wer von euch bis Ende Juli, also noch ein paar Wochen, diesen Podcast bewertet, der ist im Lostopf. Bisher gibt es, glaube ich, um die 50 Bewertungen bei Apple Podcasts. Ihr könnt dann einfach eine Bewertung reinhacken und mir einen Screenshot schicken davon, entweder an david@helloagile.de oder bei LinkedIn. Und die Chancen sind auf jeden Fall ganz gut. Von daher, macht damit und jetzt geht's auch schon in die Folge. Nach der heutigen Folge verstehst du, wie Transformation im ganz großen Stil aussieht, nämlich bei Gruner und Jahr bzw. RTL. Herzlich willkommen damit zu Unboxing New Work, deinem Podcast für besseres Arbeiten. Mein Name ist David Hilmer und ich will herausfinden, wie zeitgemäßes Arbeiten Menschen glücklich und Unternehmen erfolgreich macht. Ich habe selbst 2018 Hello Agile gegründet mit Aus- und Weiterbildungen, wie gerade auch im Einspieler gehört, und Beratung befähigen wir Menschen und Unternehmen auf dem Weg zu New Work und agilem Arbeiten. New Work ist aber komplexer, als man sich das vorstellt. Daher möchte ich es hier in diesem Podcast mit euch in allen Dimensionen erschließen. Heute mit Jan Köster. Er ist Vice President Transformation vom Medienunternehmen Gruner und Jahr, das 2021 eine Tochtergesellschaft von RTL wurde. Und in diesem Setup treibt er die Transformation voran mit der Vision, dass Gruner und Jahr eine lernende Organisation und ein Teil der RTL-Gruppe wird. Außerdem ist er Podcast-Host vom wunderbaren Methoden-Montag-Podcast, bei dem jeden Montag eine Methode aus dem Arbeitskontext vorgestellt wird. Und ich freue mich sehr, dass er heute hier ist und wir einen Einblick in einen so riesigen großen Medienkonzern bekommen. Herzlich willkommen, lieber Jan.
Ja, moin moin. Schön, dass ich hier zu Gast sein darf.
Ja, schön, dass du da bist. Und man hört schon, du bist Podcaster, du hast ein super Mikrofon. Das heißt, wir haben auf jeden Fall ein sehr schönes Hörerlebnis und ich glaube auch, der Inhalt wird richtig spannend. Jan, du hast schon sehr viele Positionen, wie ich auf LinkedIn sehen durfte.
Aber ja, bist jetzt auf jeden
schon,
Fall.
Bist jetzt aber schon um die 10 Jahre bei Gruner und Jahr und dort im Bereich Scrum irgendwie gewesen, Agile und jetzt Transformation. Und jetzt, ja, VP Transformation bei Gruner und Jahr. Wie war dein Weg dahin?
Ja, ich glaube, mein Weg, ich bin ursprünglich in der Beratung gewesen nach dem Studium. Ganz früher mal Mediengestalter gelernt, dann gemerkt, irgendwie, ich brauche mehr Bewegung in meinem Leben. Dann bin ich in die Beratung gegangen und in der Beratung fiel auf, dass ich meine Projekte irgendwie ein bisschen anders mache als andere Leute. Mit so, wir treffen uns jeden Morgen und sagen alle, was passiert und reflektieren nach Termin, was funktioniert hat und was nicht. Das fühlte sich für mich damals ganz natürlich an. Ich hole gleich mal aus, wo das herkommt. Auf jeden Fall bin ich dann zu Gruner und Jahr gegangen in die Produktentwicklung. Da wurde mein Bereich geschlossen irgendwann. Und dann war so die Frage, was mache ich denn jetzt eigentlich? Weil ich mochte die Kultur bei Gruner und Jahr immer sehr oder mag sie immer noch. Ja. Und dann wurde ich gefragt, hey, sag mal, deine Teams funktionieren so menschlich immer so gut, die du zusammengestellt hast, deine Projektteams. Wie machst du das eigentlich? Und dann hat der Leiter von Technology damals gesagt, Walter Sinowski, ey Jan, sag mal, ich würde gerne mal dieses Agil im großen Stil ausrollen. Hast du da nicht Lust zu? Und das war im Endeffekt die beste Frage, die mir jemals jemand stellen konnte. Cool. Dafür bin ich Walter bis heute noch sehr dankbar, weil dann begann meine agile Reise vom Scrum Master zum Agile Coach. Dann habe ich die Verantwortung für die ganze Wertschöpfungskette übernommen. Dann durfte ich das mit meiner Begeisterung einmal bei Gesamt Gruner und Jahr ausrollen. Dann habe ich die Prozessverantwortung bei RTL Publishing übernommen. Und dann hat Bernd mich irgendwann gefragt, Bernd Hellermann, der CEO von Gruner und Jahr, möchtest du nicht die Verantwortung für die Gesamttransformation übernehmen? Und da habe ich natürlich gesagt, klar, total gerne. Deswegen bin ich jetzt hier angekommen und darf diese Mammutaufgabe gemeinsam im Team mit den anderen lösen und mit meinem Team, aber auch im Management-Team, weil das etwas ist, was uns, glaube ich, sehr auszeichnet. Wir führen immer im Team.
Und Woher weißt du, wie man irgendwie mit Teams so arbeitet, wie du es eben beschrieben hast? Ist das irgendwie was, was dir mitgegeben wurde? Ist das dein Charakter oder hast du das gelernt?
Ja, ich glaube, für mich fühlte sich ganz viel in der Projektleitung, als ich damit angefangen habe, wenn man so einen Job startet, so richtig, fühlte sich das falsch an. Ne? Mhm. Weil ich dachte so, hey, wir reden jetzt nur einmal die Woche miteinander und dann gehen alle auseinander und wir machen uns ganz viele Tapeten und reflektieren nicht. Und ich bin mein Leben lang Pfadfinder gewesen oder bin immer noch Pfadfinder, das legt man ja nicht ab, aber ich habe in der Jugendgruppenarbeit ganz viel und da ist es ganz selbstverständlich. Wenn du als Leiter auf einem Sommerlager bist, da triffst du dich jeden Morgen und sagst, was haben wir gestern gemacht, was nehmen wir uns heute vor, was hat funktioniert und was liegt uns im Weg, was müssen wir beheben. So, ich glaube, den Zuhörern hier muss ich nicht sagen, es kommt uns vielleicht irgendwie bekannt vor. Nach jeder großen Aktion wird reflektiert, was können wir das nächste Mal besser machen. Feedback ist ein Riesenthema, diverse Teams ist ein Riesenthema in der Jugendgruppenarbeit gewesen, was auch daran liegt, dass die Grundlage der Pfadfinderpädagogik auf drei großen Säulen basiert. Mhm. Nämlich einmal Look at the Boy, also guck dir jedes einzelne Teammitglied an und fördere seine Stärken oder ihre Stärken. Ja. Dann paddle your own canoe, lass dich nicht von der Menge treiben, sondern finde deinen eigenen Weg und folgt im Team eurer Passion. Und learning by doing, also dass eine Jugendorganisation ist, weiß niemand, wie man Großlager macht. Das ist für alle ein riesenkomplexes Problem. Mhm. Und du kannst es nur iterativ machen und dabei lernen. Und so habe ich bei den Pfadfindern eigentlich schon die Grundlagen von agilen Arbeiten gelernt. Das im Berufsalltag überführt, was sich für viele Leute am Anfang total schräg angeführt hat und dass das eigentlich sehr ähnlich ist dem agilen Arbeiten, dass es da schon Frameworks gibt, das habe ich eigentlich erst später übersetzen können. Ich habe ganz viel erstmal aus dem Kontext übernommen und dann festgestellt, hey, das passt eigentlich ganz gut zusammen. Und wenn man auf so Meetups und Kongressen mal fragt, wer ist hier eigentlich Pfadfinder gewesen als Kind, wirst du dich wundern, wie viele Agilisten eigentlich ihre Vergangenheit in der Jugendgruppenarbeit haben, beziehungsweise bei den Pfadfindern konkret.
Ach, das ist ja ein Ding. Das siehst du, wieder was gelernt. Wir haben gerade vor ein paar Monaten einen neuen Kollegen eingestellt und der ist wahnsinnig gut, wie er sozusagen, wie er mit Teams umgeht, wie er facilitated und sowas. Und er hat auch sehr, sehr viel, nicht mit den Pfadfindern, oder ich bin mir nicht sicher, ob er bei den Pfadfindern war, aber ganz viel irgendwie auch Jugendarbeit geleistet beim Roten Kreuz. In diesen Kreisen und macht da auch, also organisiert auch so Großveranstaltungen mit, ne? Und ich denke, das ist sehr ähnlich. Da schließt sich der Kreis der Erkenntnis für mich gerade ein bisschen. Und sag mal.
Und das ist halt, wenn du in der Jugendgruppenarbeit bist, dann sind alle Probleme komplex. Ne? Ja, also klar. So das, was wir halt im Firmenkontext haben. Und meistens bist du als Jugendlicher ja erstmal auf dich alleine gestellt, beziehungsweise auf dein Leitungsteam und musst das ausprobieren. Und nur so findest du den Lösungen. Mhm. Deswegen sind die Lösungen von den Jugendgruppen auch immer so unterschiedlich, aber trotzdem immer gut.
Und wie war das, also in dieser zeitlichen Reihenfolge, du wurdest dann irgendwann gefragt, ob du nicht irgendwie Scrum Master machen möchtest. Wusstest du zu irgendeinem Zeitpunkt, das, was ich mache, ist eigentlich Scrum? Und hast dich dann sozusagen noch weitergebildet in die Richtung oder dachtest du, okay, das nützt
nee, ich habe irgendwann bei so einem Lernentwicklungsgespräch hat mein Teamleiter in der Produktentwicklung gesagt, hey, sag mal, willst du nicht mal ein Zertifikat dafür machen, was du machst? Und ich guckte ihn an und meinte so, Zertifikat wofür? So, naja, du führst dein Team doch nach Scrum. Und ich dachte so, aha. Also wie so ein Konsensus, ja, total, Scrum. Mhm. Zertifikat mache ich noch, wenn du sagst, wäre wichtig. Habe ich dann schleifen lassen, hat Walter mich nachher nochmal, aber ich bin dadurch dann halt in diese Geschichte reingerutscht und habe mir das alles angelesen, dachte so, krass, das gibt es so richtig offiziell und für Firmen. Und dann hat es mich gepackt. Also dieses ganze, wie empower ich eigentlich Menschen und wie biete ich ihnen ein Umfeld, in dem sie ihr Potenzial entfalten können.
Okay. Und dann hast du wahrscheinlich noch irgendwie viele weitere Zertifizierungen draufgelegt und sozusagen die ganzen Methoden gelernt, oder?
Ja, das ist jetzt schwierig, das hier zu sagen, aber ich bin kein Zertifikate-Guy, ne? Also so, das ist auch für alle, die sich bei mir bewerben, Zertifikate sind für mich erstmal total egal, weil das sagt nicht, ob jemand gut mit Menschen arbeitet, was nicht heißt, man sollte nicht zu Schulungen gehen. Aber nur weil jemand bei mir eine Bewerbung abgibt, wo viele Zertifikate drin sind, heißt das überhaupt nichts. Wenn jemand zeigen kann, dass er auch anders seinen Lernwillen und seine Motivationen und seine Wissbegierde hat und da drin wachsen kann, ist es für mich genauso richtig. In meinem Team hat, glaube ich, keiner ein offizielles Scrum-Zertifikat, wissen aber alle, wie die Tools laufen und wie das funktioniert. Und das ist für mich viel wichtiger als Zertifikate. Und ja, ich habe ganz viele Weiterbildungen gemacht. Ich glaube, die prägendste war die Agile-Coach-Ausbildung, die ich gemacht habe, weil ich da nochmal so ganz viel über mich selber gelernt habe. Das waren gar nicht die Tools, sondern was macht das eigentlich Geiles mit mir und wie gehe ich eigentlich Coaching vor?
Ich finde sowas auch eine tolle Erkenntnis, die ich auch vor kurzem hatte, weil ich war so ein Zertifikatsjäger, weil ich durch diverse berufliche, ich sag mal, Experimente in verschiedenen Stationen hatte ich mit 29 erst mal einen Bachelor und da war ich zu geizig mit meiner Lebenszeit, den Master zu machen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich hole mir einfach irgendwie ein paar Zertifikate. Als ich gesehen habe, okay, in 2 Tagen kann man Scrum Master werden. Ja, wie geil ist das denn? Habe dann ganz viele Zertifikate irgendwie gesammelt und aber in keiner dieser Zertifikate ging es um einen selber, sondern eher um die Methode zu lernen, wie man mit Teams umgeht und so. Und es ist so wichtig, dass man auch lernt, wie man mit sich selber umgeht, was man selber für ein Typ ist, was man für Stärken hat, für Schwächen, für eine Persönlichkeit. Und das merke ich jetzt gerade im New Work Master Skills Programm. Ich weiß nicht, ob du das kennst von Michael Trautmann.
Da bin ich schon angemeldet für November.
Ehrlich?
Also ich gehe da, ja. Ich bin November angemeldet, das heißt, ich bin Jahrgang hinter dir oder ich, ja, ungefähr.
Da bist du im 7. Jahrgang. Dann sehen wir uns im Modul 4.
Nicht so viel spoilern.
Wir sehen uns im Modul 4, dann machen wir nämlich Lego Display zusammen.
Ah, sehr cool. Ja, sehr, sehr cool.
Also genau, und da muss ich gerade dran denken, als du das gesagt hast, wie wichtig es ist, wirklich sich mit sich selber auseinanderzusetzen und auch, was das Thema Führung angeht, ne? Lerne erstmal dich selber zu führen und dann schaffst du es auch irgendwie, andere zu führen. So, wo waren wir stehen geblieben? Genau, nächste Frage.
Die Zertifikate. Die Zertifikate. Genau. Vielleicht da auch nochmal, damit schockierst du natürlich so eine Unternehmens-HR, ne? Wenn ich jetzt eine Stelle ausschreibe und sie sagen, auf welche Zertifikate sollen wir achten? Und ich sage so, ist mir total egal. Ich möchte keine Zertifikate. Ich möchte spannende Lebensläufe in meinem Team haben. Und wenn jemand bisher überhaupt nichts mit Softwareentwicklung zu tun hat, aber Zimmermann ist oder Bürokauffrau oder ich weiß nicht, was die Leute vorher bei mir im Team gemacht haben, aber mich überzeugen kann, dass sie für Menschen brennen und dafür brennen, ihnen ein Umfeld zu schaffen, in dem sie möglichst sich entfalten können, dann sind es genau die Richtigen. Das ist für mich der eine Punkt. Und ich glaube, als Teambegleiter und Menschen, die eine Transformation begleiten, brauchst du halt eine ausgesprochene Hands-on-Mentalität. Also mein Team baut im Zweifelsfall auch Möbel auf, trägt Bierkisten, richtet Feiern aus. Die machen einfach alles. Und dafür bin ich ihnen so dankbar, weil das sind die Problemlöser bei uns im Unternehmen. Und die kann ich jetzt anrufen und sagen, in 4 Stunden müssen wir einen großen Sektempfang machen und ich bin mir sicher, dass sie es hinbekommen, samt Technik, cool. Ton und alles, weil sie halt das so gewohnt sind. Also sie packen dann einfach an, priorisieren sich und genau das, was wir von unseren Teams haben wollen oder uns wünschen, dass sie klar priorisiert vorgehen, selbst organisiert und mit einer ganz hohen intrinsischen Motivation, das lebt das Team der Teambegleiter bei uns auch vor.
Finde ich, also ich finde diese Attitüde, hire for attitude, not for skill, finde ich, also das ist so ein Startup-Denken, ne? Und in Konzernen hast du halt dann die HR-Abteilung, die sagt, ja, okay, wie sollen wir denn da jetzt überhaupt vorgehen, ne? Aber also es ist ja nur logisch, dass halt die Leute, die irgendwie zum Unternehmen passen, die brennen für das, was sie tun, die gerne arbeiten, gerne das arbeiten, was sie arbeiten, dass die viel, viel besser sind als Leute, die halt irgendwie 3 Master haben und 15 Zertifikate, aber dann irgendwie ja gewisse Kompetenzen fehlen, die dann einfach nicht ins Team passen.
Naja, aber bei uns hat jetzt die HR auch gerade, als ich ihnen gesagt habe, ich suche nach spannenden Lebensläufen, das war ja eine ganz neue Herausforderung. Die waren ja auf einmal so, wie spannende Lebensläufe? Und ich so, naja, also guckt euch doch die CVs an und sagt, der hat einen spannenden Lebenslauf, den, glaube ich, solltest du kennenlernen. Das macht den Kollegen ja auch viel mehr Spaß, ne? Ja. Also nicht eine Checkliste, Haken, 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 ja, ist irgendwie, der hat die Zertifikate, das Bachelor, den Abschluss, toll, fertig. Das motiviert ja auch keine HR-Kollegen, die im Recruiting sind. Die motiviert es ja viel mehr, die Leute kennenzulernen und zu denken, wow, der David, der ist, irgendwie ist der spannend, dann sind wir mal ehrlich, Scrum bringe ich auch in einer Viertelstunde bei. Also es gibt ja diesen berühmten Bierdeckel, wo Scrum drauf ist. Das ist ja nicht die Magie. Die Magie ist, wie du mit Menschen umgehst und wie du Menschen begeisterst.
Absolut, absolut, absolut. Mega. Und das aus deinem Mund zu hören, wo du halt seit 10 Jahren in so einem riesengroßen Konzern irgendwie agierst, finde ich sehr, sehr cool. Kommen wir zu dem Konzern. Gibt es auf RTL-Seite auch einen Head of Transformation?
Oder ja, total. Also es gibt, wir sind ja ein Bereich bei RTL und die Bereiche haben sich ganz unterschiedlich aufgestellt, ob es halt tatsächlich einen VP gibt, der sich für das Thema Transformation, es gibt ein Management Consulting, wo ganz viele agile Themen liegen, es gibt ein übergeordnetes Transformationsoffice, es gibt aber auch in den unterschiedlichen Bereichen teilweise agile Chapter und mit denen sind wir total eng vernetzt und tauschen uns regelmäßig aus. Also das vor allem dann aber mein Chapter, und da geht es von Methoden, Haltung, Netzwerk. Und da sehen sich die Agilen bei uns bei RTL auch tatsächlich so als Brückenköpfe. Die tatsächlich sich untereinander total gut kennen. Und wenn wir gefragt werden, sag mal, bei RTL Plus muss ich irgendwie, wen spreche ich denn da an, wenn ich ein Thema habe, wie kriegen wir unsere Inhalte auch von Gunnar und Jada rein, dann sind es meistens die Agilen, die sagen, ich kenne die nicht, aber ich kenne die Joana, die bei RTL Plus als Agile arbeitet und die frage ich und die kann es mir auf jeden Fall sagen. Das ist so ein bisschen das informelle Netzwerk, wo die schnellsten Informationen ausgetauscht werden, weil das alles Kollegen sind, denen es total daran liegt, dass diese Organisation zusammenwächst und wir gemeinsam lernen. Ich glaube, das kennen wir ja aus verschiedenen Unternehmen. Ne? Die sich zuerst vernetzen, sind meistens die Agilen, weil die am wenigsten Angst haben, ihr Wissen untereinander zu teilen und sich auszutauschen. Und meistens ja sehr kommunikationsstarke Menschen sind, die einfach auch gerne miteinander reden.
Ja, klar. Und der Job ist ja am Ende auch ist, irgendwie sich miteinander auszutauschen, zu vernetzen und irgendwie Communities auch zu bilden. Und das heißt, dass dieses Transformationsteam, da drin sind auch die ganzen Agilen aufgehängt. Und wie viele sind es insgesamt in so einem Unternehmen?
Bei Gruner und ja haben wir, habe ich 7 Leute bei mir im Team, wenn mich jetzt nicht verzählt. Das kommt aber auch, weil einige noch andere Rollen haben im Unternehmen. Und dann arbeiten wir ganz viel mit Communities auch innerhalb von Gruner und ja. Wir haben eine KI-Community, die irgendwo bei mir mit in der Verantwortung hängt, wo einer aus meinem Team die betreut und miteinander vernetzt. Wir haben so New Tech Scouts ausgebildet, die den Kollegen helfen, neue Techniken einzuführen und vorzuführen. Wir haben gerade ein großes Upskilling-Programm, wodurch sich wieder ganz neue Netzwerke bilden bei uns in der Organisation. Da gibt es einfach ganz, ganz viel. Also hierarchisch gesehen würde ich sagen, sind es nicht so viele. Was allerdings auch ein Wunsch von mir war. Ich möchte ein kleines Team, das ganz starke Identifikation hat und sich ganz stark untereinander vernetzt und die dann aber auch wirklich mit ganz viel Power in die Organisation gehen.
Und bei RTL, wie viele gibt es da?
Das kann ich dir gar nicht sagen, weil das so unterschiedlich gelebt wird. Ne? Also wir haben ja ein paar, die wirklich den Titel tragen. Wir haben ganz viele Moderatoren, wir haben ganz viele Menschen, die für die Transformation eher aus Business-Perspektive verantwortlich sind. Wir haben Trainer. Ich kann dir ja keine Zahl sagen. Ich kann dir nur sagen, es gibt ganz viele motivierte Kollegen, die sich immer wieder miteinander vernetzen. Ja. Und es gibt ganz viele Leute, wo ich weiß, da kann ich anrufen, wenn ich ein Thema habe.
Okay. Und was sind eure Ziele als Transformationsteam? Also was sind so die großen Meilensteine, die ihr so habt?
Also tatsächlich, du hast es ja am Anfang schon gesagt, für mich und meinen Bereich gibt es 2 ganz große Ziele, nämlich einmal Gruner und ja als lernende Organisation, da haben wir jetzt ganz bewusst mal das Wort agil rausgestrichen, warum sage ich dir gleich nochmal, und Part of RTL, weil das ist also wir wollen uns als Teil von RTL verstehen. Und das ist etwas, wo wir einfach auch Energie, das passiert nicht von alleine, sondern wir müssen Brücken schlagen, wir müssen die Leute miteinander kennenlernen und wir müssen auch ganz deutlich sein, wir wollen Teil von RTL sein und jeder Teil von RTL, genauso wie Vox, RTL Plus und all die anderen Töchter mit einer eigenen Identität, haben wir eine eigene Identität, die aber zum Mutterkonzern gehört. Und wir haben uns ganz bewusst in der Strategie entschieden, nicht zu sagen, wir wollen ein agiles Unternehmen werden. Wir benutzen den Begriff lernende Organisation oder lernende Teams, weil wir der Organisation beibringen wollen, dass agil auch nicht immer die Lösung ist. Also agil ist von meiner festen Überzeugung nicht die Lösung für alles, sondern wir müssen immer die richtigen Arbeitsweisen für das richtige Problem rausfinden. Und dafür wollen wir die Organisation empowern. Das ist auch das, wie wir den Führungskräften sagen, hey Leute, ihr habt nicht bisher alles falsch gemacht, aber die Welt verändert sich und wir zeigen euch einen zusätzlichen Baustein, wie wir jetzt gemeinsam arbeiten können. Wenn ich mit der Organisation rede, habe ich immer so ein Beispiel, ich kann auch agil mit meinen Töchtern einkaufen gehen. Dann gehe ich ohne Einkaufszettel in den Einkaufsladen, stelle den Einkaufswagen vorne an die Kasse und wir wollen ja ganz schnell ausliefern können, zu jeder Zeit. Und dann laufen wir die ganze Zeit hin und her und wir drei Experten, die beiden Babys kommen noch nicht mit, wir entscheiden uns, was ist wohl das Wichtigste für Mama nach unserem besten Wissensstand. Und nach einer halben Stunde klingelt die Uhr und egal wie viel wir gekauft haben, schieben wir durch die Kasse, fahren nach Hause, bauen das Ganze auf, präsentieren das eine halbe Stunde und meiner Frau
und fahren zurück
und kriegen Feedback. Und dann machen wir eine Retrospektive, warum Mama nicht dafür zufrieden war und geschimpft hat, dass wir nur Süßigkeiten und Eis gekauft haben. Das ist die falsche Arbeitsweise für ein ganz einfaches Problem, wo eine ganz einfache Liste geholfen hätte, die wir gemeinsam abgestimmt hätten. Und das ist für mich so ein Punkt, wo ich immer wieder sagen würde, so Leute, ich bin nicht der Evangelist, der sagt, alle müssen agil arbeiten. Ich bin aber der Evangelist, der sagt, jedes Team bei uns sollte regelmäßige Retrospektiven machen, weil die Zusammenarbeit in einem Team ist immer ein komplexes Problem. Und da sollte man immer drüber reflektieren, wenn man in großen Teams miteinander arbeitet oder auch in kleinen. Also auch in unserem kleinen Management-Team machen wir regelmäßig Retrospektiven und reflektieren, wie arbeiten wir eigentlich zusammen, wie können wir unsere Arbeit verbessern und wie können wir in Zukunft auch wertschätzend und gut miteinander umgehen.
Und was, also ich finde das gerade einen super spannenden Punkt, weil ich meine vor, weiß ich nicht, als ich Hello Agile gegründet habe, 2018, da war Scrum das große Ding. So, und dann merkt man jetzt so über Corona, also während Corona war das auch noch irgendwie, hatte das so ein Revival, sag ich mal, und dann man merkt, dass das langsam der Markt gesättigt ist rund um Scrum. Ne? Mhm. So, und jetzt ist irgendwie der OKR-Hype-Cycle am Start. Alle wollen OKR, alle machen OKR, weil das auch eine wahnsinnig gute Methode ist. So, und jetzt sagst du, okay, wir sagen nicht, wir sind eine agile Organisation, sondern wir sind eine lernende Organisation. Wo geht's hin? Mhm. Was sind gerade die Trends aus deiner Sicht und wo geht's hin? Ja.
Jetzt wird es jetzt richtig philosophisch. Aber ich versuche mal ganz kurz so mein Zielbild. Ich glaube, zum einen, Frameworks sind überholt. Also so ganz klassische Frameworks, Scrum, auch OKR, Kanban, Safe, Less. Ich glaube, das ist überholt. Und ich glaube das aus der festen Überzeugung, dass das überholt ist, wenn man das wie eine Bibel handhabt. Weil das sind alles Systeme, die können gut als Startpunkt gelten, aber spätestens nach der zweiten Retrospektive muss ich meinem Team erlauben oder der Organisation erlauben, das nach ihren Bedürfnissen anzupassen, weil die Bedürfnisse der Organisation immer individueller werden. Mhm. Weil die Umfelder einer Organisation oder eines Systems immer individueller werden. Bei mir in der Produktentwicklung von Technology, da gibt es kein einziges Team, das nach Scrum arbeitet. Aber ich würde voller Überzeugung sagen, die arbeiten agil, weil sie ihr System so angepasst haben, dass es für sie passt. Das Einzige, was ich unverhandelbar finde, ist, gibt es Retrospektiven. Also erste These, die Zeit der Frameworks, wo gesagt wird, du musst genau so arbeiten, ist, glaube ich, vorbei. Mhm. Zweite große These, ich muss den Teams erlauben, auch zu sagen, das ist ein Problem oder ich muss sie dazu empowern, für die ist agil gar nicht die richtige Lösung, auch im Tech-Bereich. Wir haben festgestellt, unsere Tech-Teams haben irgendwann bei bestimmten Migrationsprojekten einen Reifegrad in dem Vorgehen festgelegt, dass sie dafür keine regelmäßigen Plannings, also die ganzen Tools, die dabei unterstützen, komplexe Probleme handelbar zu machen, dass sie das gar nicht mehr brauchen, weil das Problem für sie nicht mehr komplex ist. Und das tut Teambegleitern ja erstmal weh. Also das ist ja nichts, was ein Teambegleiter einfach so sagt, jetzt ist mein Liebling, also was mache ich denn jetzt?
Ja.
So, was mache ich denn jetzt? So, mein Team braucht mich jetzt gerade nicht. Die müssen darüber, ne? Also, und dann ist es wichtig, als Führungskraft von Agilisten, denen zu zeigen, doch, sie brauchen dich sehr wohl, aber sie brauchen dich nicht zum Planning-Poker machen. Ganz im Ernst, das können in 2 Jahren eh eine KI, also dafür braucht man keinen Moderator. Sie brauchen dich woanders. Sie brauchen dich da drin, ständig ihr eigenes System zu optimieren. Und die nächste große These, Teams werden innerhalb der nächsten Jahre sehr viel kleiner. Sehr, sehr viel kleiner. Also ich glaube, dass durch die Entwicklung im KI-Markt du ungefähr Teams von 3 Leuten hast mit einer Team-KI, weil die nicht mehr so ein breites Wissensspektrum brauchen, sondern sehr, sehr viel selber machen und dann die Teams untereinander mit Sprachmodellen kommunizieren und Datenbanken. Also sehr viel kleinere, fluidere Systeme, die sehr viel schneller auf den Markt reagieren können. Mhm. Das wären so für mich so der Blick in die Zukunft. Also ich glaube, wir lösen uns langsam von diesen agilen Organisationen und der nächste Schritt ist dann eine KI-Organisation. Also eine Organisation, die nicht nur von den Arbeitsweisen, sondern auch von den Arbeitsmitteln tief durchdrungen ist. Im Moment schauen wir immer so, wie sind die Arbeitsweisen in der Organisationsentwicklung? Und wir müssen agil arbeiten oder wir müssen, das ist ja aber nur eine Säule, was eine Organisation ausmacht. Dann gibt es diese zweite Säule, wir brauchen auch noch irgendwie ein schönes Büro, wo ich mal sage, ja, Büro ist aber nicht alles, sondern wir brauchen Arbeitsorte, die wir den Kollegen geben und dazu gehören flexible Lösungen. Das ist die zweite Säule, die Arbeitstechnik, also die Tools, die wird häufig so ein bisschen fallen gelassen. Und ich glaube, das ist das, was die Organisation in den nächsten Jahren sehr stark prägen wird. Also das Zusammenspiel aus Arbeitsmittel, Arbeitsort, Arbeitsweise. Und da müssen wir die Tools empowern, die Teams empowern, das sich so zu gestalten, dass es für ihre Probleme, auf denen sie arbeiten, gut funktioniert. Und da ist es nicht an mir zu sagen, du musst das tun, sondern ich gebe dir einen Rahmen vor, in dem du dann aber alles frei gestalten kannst. Und dazu gehört Arbeitsort, Arbeitsweise und Arbeitsmittel.
Stark, ich finde das alles sehr, sehr verständlich. Hab das sozusagen in, nicht in Frameworks, sondern in so Glaubens- oder Ansätze übersetzt, die ich schon kenne. Also Frameworks sind überholt. Teams sollten spätestens nach der zweiten Retrospektive anfangen, sich das Framework selber anzupassen. Ne, ist für mich Schuhari. Also lerne die Regeln, kriege die Regeln, breche die Regeln. So, ne? Da stehe ich auch voll hinter. Aber gleichzeitig glaube ich, dass ja trotzdem sowas wie Scrum, Leute machen kein Scrum-Training mehr, weil sie Scrum einführen wollen in ihrer Organisation, sondern Leute machen dann Scrum-Training, um zu verstehen, wie Scrum funktioniert, um das als Werkzeugkiste zu nehmen und genau das zu nehmen für ihr Team, was sie brauchen.
Ne? Genau. Und so musst du lernen. Also wir haben innerhalb von RTL eine eigene, ich mach mal ein Tüdelchen, Scrum-Master-Ausbildung, weil da lernen sie nicht nur das Scrum-Framework, sondern viel, viel mehr. Und wir geben denen ein ganzes Toolset an die Hand und wir versuchen ihnen dieses zu überbringen. Schuhari ist bei uns in der Weiterbildung total prägend. Ne? Also wir bauen gerade Lernpfade komplett danach auf, um ihnen zu zeigen, du lernst jetzt hier alles, was es gibt. Danach zerhaust du die Vase und baust sie dir selber neu auf. So, es geht darum, dass du möglichst viel kennst. Das ist ja auch unser Ansatz mit dem Methodenmontag. Das heißt nicht, du musst alle Methoden kennen, aber immer wieder neue Inspirationen zu haben und dein eigenes Puzzle zusammenzusetzen. Und zwar das, was dein Team oder deine Organisation, die du begleitest, gerade brauchst.
Ich schreibe gerade mit, also ich finde diese Metapher schön. Ne? Du lernst die Vase kennen, dann zerhaust du sie, zerbrichst du sie und dann baust du sie selber wieder zusammen. Also stark. Was würdest du sagen, sind die Herausforderungen auf dem Weg in diese Transformation, auf dem Weg, diese Vision zu erreichen, dass ihr Teil der RTL-Gruppe werdet und eine lernende Organisation. Was steht euch da am meisten im Weg?
Also ich glaube, wie in allen großen Konzernen war Gruner und Jahr in den letzten Jahren häufig davon geprägt, nicht überall, aber in einigen Bereichen, dass Weiterbildung ist eine Belohnung. Das ist für mich ja einer der Glaubenssätze. Ja, wenn du einen guten Job machst, dann darfst du dir am Ende des Jahres eine Konferenz raussuchen und dann darfst du da hinfahren. Ne? Das sind ja Sätze, die hat irgendwie jeder, der im Konzern schon mal gearbeitet hat. Und da kriege ich wirklich, da rollt sich bei mir alles hoch. Und da habe ich auch mit meinem, da habe ich wirklich ein Problem mit. Weil Weiterbildung ist keine Belohnung. Weiterbildung ist eine Pflicht von jedem Mitarbeiter. Es ist die Pflicht, kontinuierlich zu lernen, weil sonst stehst du irgendwann in der Zusammenarbeit von Arbeitgeber und Arbeitnehmer an dem Punkt, wo du sagst, du hast, also irgendwie sind wir beide, haben wir uns unterschiedlich schnell entwickelt. Du kannst als Organisation nicht mehr stehen bleiben und ja, ich lerne den Job einmal und dann gehe ich in Rente und mache noch genau den gleichen Job. Das ist unmöglich. Absolut. Dafür muss ich als Unternehmen das Umfeld bieten und als Mitarbeiter die Motivation. Und das ist gerade ein Thema, auf dem ich mich total beschäftige. Also wie schaffe ich es eigentlich, den Mitarbeitern zu zeigen, dass Lernen nicht nur eine Pflicht ist, sondern etwas, was sie unglaublich stark machen kann. Und dass sie daraus ganz viel schöpfen können. Und das ist eine Wertschätzung, dass man das für die Mitarbeiter macht, aber eine Wertschätzung, indem man sagt, deine Zeit ist mir so viel wert, dass du dich weiterbilden kannst. Und nicht eine Belohnung, weil du dieses Jahr so extrem nett zu mir als Führungskraft warst. Das ist die eine große Herausforderung. Die zweite große Herausforderung ist Scheitern. Weil wir ja gerade von Gruner und ja uns auf den Weg machen, sehr viel schneller kleinere Digitalprodukte auch zu machen und unsere Erlöse zu diversifizieren. Und dieses Scheitern ist in einem Printhaus, also was wir ja waren ganz lange, nicht gelernt. Weil wenn ich da einen Fehler im Heft habe und das drucke, dann ist es tatsächlich blöd, weil wenn das gedruckt ist, kann ich das nicht mehr zurückholen. Das ist keine Software. Ja. Dann ist das Heft halt ein paar hunderttausend Mal irgendwo am Kiosk und alle denken, sag mal, was ist denn das? Das ist, glaube ich, etwas, was wir in der Kultur noch ganz anders lernen müssen. Und ich glaube, was wir auch noch lernen und was wir noch tiefer verankern müssen, ist die oberste Direktive. Also ich gehe davon aus, dass alle bei uns im System jederzeit ihr Bestes geben. Und wenn nicht, liegt es erstmal an mir, mich zu fragen, haben wir eigentlich die gleichen Prioritäten oder hat der andere vielleicht nicht das nötige Wissen? Oder ich frage ihn, wie kommt es eigentlich dazu? Das ist für mich eine Herausforderung, weil da zwei sehr unterschiedliche Kulturen im Moment aufeinander prallen und die sich erstmal kennen und lieben und schätzen lernen müssen. Und das passiert halt genauso wie immer, ne? Also wenn es um Vertrauen geht, das ist die Summe der gemeinsamen Erlebnisse und die müssen wir jetzt gemeinsam schaffen. Und das ist jetzt für mich, glaube ich, eine der neuen Herausforderungen.
Und arbeitet ihr da auch mit sowas wie gewaltfreier Kommunikation oder so Feedback-Trainings oder sowas in der Art?
Hauptsächlich Feedback-Trainings, wo wir auch ganz eigene Formate haben, die auch sehr intensiv sein können. Wenn du Lust hast, können wir darüber gleich einmal reden. Gewaltfreie Kommunikation schauen sich unsere Teambegleiter an, hauptsächlich um zu schauen, also um das als modellbasierte Analyse zu nutzen. Was passiert hier jetzt gerade in der Sprache? Dafür finde ich das so spannend. Wie kippt es in einem Meeting, wenn auf einmal so eine viel gewaltvollere Kommunikation da drin ist, ne? Also so, ich finde es als Training, macht das nicht. Bin ich bei GfK immer so ein bisschen so, oh, das kann ich ja nicht von jetzt auf heute irgendwie lernen. Aber als Analyse-Tool liebe ich es. Und zu gucken, damit kann man ja so ganz anders die Teamdynamiken in einem Team, ne? Wenn man auf die Sprache genau hört, aber auch die Körpersprache der Menschen, was verändert sich hier jetzt, ne? Also typischerweise männliche Führungskräfte, die irgendwann in einem Termin anfangen, ihre Ärmel hochzukrempeln, ne? Und dann so sich schon so hinsetzen, dass man die teure Omega-Uhr auf jeden Fall sehen kann. KollegInnen, die dann so von der ganzen Körperspaltung auf einmal so ganz anders werden. Ja. Ne? Also dafür finde ich das total wichtig. Feedback-Trainings, dafür haben wir eigene Formate entwickelt, wo wir mit den Teams das tatsächlich, also ein Team, das sagt, ey, wir haben ein Thema mit Feedback, dann treffen sie sich mit Teammitgliedern von mir und üben das 2,5 bis 3 Stunden. Und in den Übersessions sind schon Tränen geflossen, was ja immer ein Zeichen von unglaublichem Vertrauen ist. Da wurde es auch schon mal lauter und da haben sich Leute gestritten, aber im Endeffekt gehen da alle gut raus, weil das ein Raum ist, in dem man einfach mal sich offen, ehrlich und wertschätzend Feedback geben kann, indem man so Feedback im Dreiklang macht. Und die Teams lernen innerhalb von 3 Stunden, Feedback ist ein Geschenk, dafür sollte ich immer dankbar sein, auch wenn es kritisch ist. Das hatte ich jetzt gerade auch mit einem Teammitglied von mir, wo wir ein sehr, sehr, sehr kritisches Mitarbeitergespräch hatten. Und am Ende des Prozesses gab es ein Dankeschön für mich als Führungskraft, weil der Mitarbeitende gesagt hat, das hat mir so einfach noch keiner gesagt. Und hättest du es mir nicht gesagt, hätte ich nicht dran arbeiten können. Ja. Und der kommt jetzt aus dem Einzelcoaching und ist nicht mehr wiederzuerkennen, aber nur, weil man Feedback gegeben hat. Nur weil man es gerade gesagt hat.
Und ich finde das so wichtig. Also ich meine, man muss es ja nicht unbedingt Feedback nennen. Man kann ja auch einfach sagen, es ist Kritik. Ohne Kritik kann man nicht wachsen. Das habe ich gelernt in dem Kurs, den du dann auch besuchen wirst. Und das ist so wichtig. Also und gerade, also ich jetzt in meiner Position, ich bin CEO, bin Gründer, so, und ich habe sehr, sehr wenig Kritik. Und ich wünsche mir das aber, damit ich in irgendeiner Art und Weise weiß, wie ich auf andere wirke, was ich besser machen kann, was ich gerade nicht so gut machen kann. Ich habe heute Morgen von einem Hörer dieses Podcasts, der auch ein Kumpel ist, der hat mir eine Sprachnachricht hinterlassen, hat gesagt, ey, ich muss dir was sagen zu deinem Podcast, der Sound in der letzten Folge, der war wirklich grottig. Da musst du irgendwas machen. Ja, danke. Danke. Ich höre mir die Folgen nicht nochmal
an. Ja, aber nur dann kannst du es ja ändern.
Ja, genau.
Nur dann kannst du es verändern.
So, und da habe ich jetzt bei uns beiden drauf geachtet. Ja, du hast ein geiles Mikrofon. Und das, da denke ich mir schon mal, ja, super. Dann müssen wir darüber schon mal nicht diskutieren. Also es ist ja. So wichtig, dass das auch zu verstehen, dass das ja niemals irgendwie eine Beleidigung ist oder ich mag dich nicht oder sonst irgendwas, sondern einfach eine sachliche Tatsache, die mein Gegenüber dazu veranlasst, sich in Zukunft irgendwie zu verbessern. So.
Ja, auch wenn es halt manchmal echt anstrengend ist, ne? So als Führungskraft, also mein Team ist sehr, sehr gut da drin, mich zu kritisieren oder Feedback zu geben, immer in einem geschützten Raum. Also, und das ist manchmal sehr anstrengend.
Ja.
Und das ist auch in der Diskussion manchmal sehr, sehr anstrengend. Und manchmal sitzt du da als Führungskraft und denkst so, oh ey, kannst du nicht, also könnt ihr nicht einfach mal machen, was ich sage. Das wäre so einfach. Es wäre so einfach. Und dann 2 Minuten später tappst du dich, scheiße, sie haben recht.
Ja.
Scheiße. Und zum Glück haben die so ein Vertrauen, mir so offen zu sagen, hey, du erzählst Quatsch. Das ist gerade Quatsch. Und so wie du dich hier gerade verhältst, geht es nicht. Und sonst müssen wir halt Pause machen. Oder hey, so wie du mich in dem Termin behandelt hast, fand ich das nicht gut. Das war jetzt so. Oder ich würde mir wünschen, dass du die und die Zeit anders machst. Aber nur dann hast du das Vertrauen im Team, das zu sagen. Ich habe in dem letzten Team-Retro bei uns auf dem Offsite gesagt, ey, ich fühle mich einfach echt schlecht, dass ich unseren Joe Fix, so einen zweiten Check-in in der Woche, dass ich da so häufig nicht bin. So, ich fühle mich schlecht damit. Und das Feedback vom Team war, wir erwarten gar nicht, dass du da bist. Also, die haben gar nicht die Erwartung, dass du da bist. Das ist unser Termin. Ja. Sehr schön, wenn du dazukommen willst. Aber mach dir bitte keinen Stress. So, also, weißt du, so, das Vertrauen musst du erstmal haben, dass wenn dein Chef sich schon mal öffnet, ne, und sagt, oh, ich fühle mich schlecht, ich komme da nicht hin. Und die sagen, man muss ihn nicht schlecht fühlen, weil du bist gar nicht gewollt. So, also so, das wäre die Botschaft von ihnen. Ja. Dafür war ich ihnen aber so dankbar, dass sie halt so ein Vertrauen haben, mir das zu sagen. Und halt immer wieder mit Themen zu mir kommen, wo ich denke, so, nur so kann ich als Führungskraft wachsen. Wenn ihr mir nicht sagt, was ihr wollt, dann geht es nicht. Und dann muss ich halt manchmal auch sehen, das sind halt die anstrengenden Termine. Aber das sind die, die dafür sorgen, dass Teams gut funktionieren. Und vor allen Dingen, dass wir uns einmal offen die Meinung sagen, rausgehen und dann direkt loslegen. Also dieses Vertrauen ineinander und sich auch konstruktiv zu streiten und Feedback zu geben, das ist einfach das, was ein Team richtig, richtig gut macht.
Ja, ja. Wir hatten mal, vor Jahren haben wir mal bei uns ein Meetingformat eingeführt, das hieß Roast Me. Das war sozusagen eine geführte Kritik-Session zu dritt, wo der eine Mensch dem anderen mal so richtig die Meinung geigt, aber das nur ungefähr so 10-20% vom Meeting. Die restlichen Prozent des Meetings ging es wirklich darum, wo kommt es her, was gibt es für Lösungen? Und das immer mit einem Moderator, aber wo dann auch mal wirklich Dampf abgelassen wurde, fand ich mal.
Ich finde sowas immer total gut, wenn du das ritualisiert machst. Ich habe gemerkt, bei uns in unserer, es gab halt besonders in Managementkreisen eher die Kultur zu sagen, was läuft alles gerade nicht. Ja. Wir haben gerade im Feedback in den Teams gemerkt, dass meine Führungskraft, der CEO Bernd Hellermann, seine Lieblingsmethode ist, in Termin, das schätze ich besonders an dir, weil er halt sagt, hey, das sage ich so selten als Führungskraft, weil ich das so als selbstverständlich sehe. Und dann gezwungen zu werden, in der Retrospektive einmal zu sagen, das schätze ich besonders an dir. Man meinte so, das löst auch so viel in einem selber aus, so, weil man dann erst merkt, hey, das positive Feedback kommt auch manchmal ein bisschen kurz. Man sagt manchmal zu selten als Führungskraft, ey, so, das schätze ich besonders an dir, weil du ja häufig denkst, das wissen die doch.
Absolut.
Und es ist, also ja, es ist beidseitig, ne?
Es ist ja wissenschaftlich erwiesen, dass diese, also dass, ja, wenn ich sage, ich schätze etwas an dir oder wenn ich dich lobe für etwas, dass das ein Teil von High-Performance-Teams ausmacht. Und selbst, jetzt muss ich gucken, ob ich es zusammenkriege, und selbst, also erstens, man sollte 5 bis 6 Mal öfter loben als kritisieren. Und selbst, wenn das Gegenüber merkt, dieser Lob ist eigentlich nur eine Floskel, ne? Es ist eigentlich gar nicht so richtig, richtig ernst gemeint. Selbst dann funktioniert das psychologisch. Und Führungskräfte, wie du sagst, also loben meistens nicht. Das ist meistens nicht die Stärke von Führungskräften, einfach zu sagen, Mensch, dafür schätze ich dich oder das hast du echt gut gemacht, ne? Wie du sagst, weil ja, ich gehe davon aus, die Leute wissen das ja schon. Aber es ist so, so wichtig für wirklich gute und performante Teams und gesunde Organisationen, dass eben viel gewertschätzt wird.
Ja, und ich habe für mich auch festgestellt, das löst ja auch selber in einem was aus. Und das ist auf jeden Fall mein großes Handlungsfeld als Führungskraft nach meinem letzten Feedbackgespräch mit meinem Team, die gesagt haben, hey, wir wissen, du hast hohe Erwartungshaltung, wir wissen, du hast extrem hohe Erwartungshaltung, aber sag uns doch zumindest auch mal, wenn wir sie erfüllen. So,
voll.
Das ist mein Wachstumsfeld als Führungskraft.
Ja, ich kenne es auch. Ich würde ganz gerne nochmal einen Schritt nach außen treten und mir so ein bisschen von dir auch einholen, wie du so in den nächsten 1-2 Jahren die Wirtschaft siehst oder die wirtschaftliche Entwicklung. Ne? Also man hört ja überall, alles ist schlecht, alles ist irgendwie scheiße. Aber wie siehst du das?
Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass das keine selbsterfüllende Prophezeiung wird. Also weil wir uns allen sagen, wie schlecht es ist, wird es schlecht. Ich glaube, dass wir in einem System leben, wo wir ganz schnell, also kleinen Fortschritt nicht wertschätzen und sobald es mal etwas schlechter wird, sofort eine Totalkatastrophe sehen. Das ist, glaube ich, so eine Haltungssache. Mhm. Es kann nicht immer nur bergauf gehen. Und ich glaube, für mich ist gar nicht die wirtschaftliche Entwicklung etwas, wo ich so einen Bauchschmerzen habe. Ich glaube, das ist etwas, was wir total gut als Gesellschaft hinbekommen. Für mich ist es eher eine Haltungssache, also wie wir mit Herausforderungen umgehen und eine Sache, wie wir miteinander noch im Dialog sind und nicht Meinungen von Leuten total verteufeln oder sofort sagen, nee, das darfst du so nicht sagen, sondern ich würde immer sagen, also das ist für mich die viel größere Herausforderung. Wirtschaftlich mache ich mir ehrlich gesagt gar nicht so die Herausforderung, wenn wir lernen, richtig mit den Tools und Techniken umzugehen. Aber das ist eine Haltungssache. Das ist eine Haltungssache und ich glaube, das ist eine Sache, wo wir als Land lernen müssen, schneller auch in der Regulierung zu reagieren. Deswegen würde ich sagen, es wäre alles gut, wenn wir ein bisschen mehr agile Denke in Berlin hätten und so ein bisschen mehr Test, Learn, Iterate auch fürs Gesamtland etablieren würden und so ein bisschen einfach positiver und wohlgestimmter nach vorne blicken, weil ich glaube, wenn unsere Großeltern damals die Schultern hätten hängen lassen und hätten nicht gesagt, wir kriegen das schon hin und nicht mit so einer Can-Do-Mentalität daran gegangen wären, dann wären wir jetzt eher in einem ganz anderen Standort. Ich glaube, einfach alles hängen zu lassen und zu sagen, es wird jetzt auch irgendwie nicht besser, damit rettest du nichts.
Mega, finde ich sehr, 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 sehr gut. Und unterschreibe ich auch zu 100%. Letzte Frage noch, vielleicht ein bisschen philosophischer fast. Wie müsste aus deiner Sicht eine Welt aussehen, in der jeder gern zur Arbeit geht?
Wow. Ja. Wie müsste eine Welt aussehen, in der jeder gern zur Arbeit geht? Ich glaube, zum einen muss jeder rausfinden, was ist das, wofür ich brenne, und was ist mein ganz eigener Weg. So, da sind wir wieder bei diesem Paddle Your Own Canoe, ne? Also lass dir nicht sagen, du musst irgendwie ins Management von einem Unternehmen oder als Kindergärtnerin verdienst du nichts oder auf dem Bau ist es auch irgendwie blöd und da bist du kaputt, sondern finde raus, was dich wirklich motiviert und was dich antreibt und geh nach vorne. Dann ist es für mich unglaublich wichtig, damit ich gerne zur Arbeit gehe, die eigene Wirksamkeit zu spüren. Also Ich glaube, wenn ich auf dem Bau arbeite, gehe ich abends nach Hause und sehe die Wand, die ich gebaut habe. In Tech-Konzernen oder in Konzernen hast du das Gefühl häufig nicht. Da geht es darum, wie hast du eigentlich die eigene Wirksamkeit gespürt? Dann gehört für mich der Baustein Reflexion dazu und sich einzugestehen, du kannst nicht alles wissen, was wieder dieses Learning by Doing ist. Also gesteh dir ein, du kannst nicht alles wissen. Du musst es nach und nach lernen. Und in der jeder als Individuum gesehen wird und nicht als Menge. Also jeder Mitarbeiter sollte als Individuum gesehen werden. Und ich glaube, dann bist du schon auf einem ganz guten Weg. Was auch wieder dieses Look at the Boy ist. Deswegen bin ich doch wieder bei der Pfadfindermentalität. Ich glaube, wenn man das Gefühl hat, ich hinterlasse die Welt ein bisschen besser, als ich sie vorgefunden habe, das kann auch noch eine ganze Menge helfen.
Das ist ja dein Zweck der Existenz, habe ich
öffentlich richtig, gesehen. Genau.
Die Welt ein bisschen besser zu hinterlassen, als man sie vorgefunden hat. Und das finde ich auch ein tolles Schlusswort. Ich finde, wir haben sehr, sehr viele Punkte angesprochen und sind richtig schön in die Tiefe gegangen. Wie du sozusagen das Thema agil siehst, wie du das Thema lernende Teams siehst. Ich finde die Thesen, die du aufgestellt hast, wunderbar. Und danke dir vielmals dafür. Das hat mir einiges ausgelöst. Und ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, das hat bei euch auch ein bisschen was ausgelöst. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Und ich danke dir, lieber Jan, dass du dabei warst. Fand ich richtig stark.
Total gerne.
Demnächst hören wir uns ja dann vielleicht in deinem Podcast, über den wir gar nicht
gesprochen haben. Du kommst auf jeden Fall bei Methodenmontag vorbei. Genau. Also ich freue mich schon drauf.
Also folgt auf jeden Fall auch dem Methodenmontag und vergesst nicht, hier eine Bewertung zu hinterlassen und dann im Lostopf zu sein für ein kostenfreies Training bei Hello Agile. Vielen lieben Dank, lieber Jan, und bis dahin. Ciao, ciao.
Tschüss.